Podcast, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
Champions League Abend zu Bad Cannstatt. Das Neckarstadion fiebert dem ersten Heimsieg des VfB in dieser Königsklassensaison entgegen. So ist dann auch in der K.O.-Runde weitergehen soll, sind diese drei Punkte Pflicht. Mittelstädt nicht komplett konsequent, wieder einer frei im Rückraum. Lukas Lakomi. 1-0 für die Gäste. Jetzt Wagnermann, der eigentlich einen guten Laufweg macht. Ball kommt jetzt zu ihm. Er hat immer noch viel Platz in den Rückraum. Und da ist der Ausgleich. Angelo Stiller bricht Linien durch Pässe und netzt zum 1-1 für den VfB. Ball im Tor aus. Schiri lässt erstmal weiterlaufen. Mio trifft. Und jetzt der Linienrichter doch in Richtung Mittellinie unterwegs, was immer ein Zeichen dafür ist, dass er es zählen lässt. Und jetzt auch der Schiri mit der Geste zum Mittelkreis. Stuttgart führt fürs Erste. Jetzt kommt sie in den Rückraum. Für Rich! Oh, Führig unterschätzt den Ball und es kommt dann trotzdem nochmal gut in den Zweikampf. Gefällt mir ausgezeichnet. Genauso wie Mio. Und da hinten ist Joshua Wagnermann. Demirovic glaubt auch noch an seinen Treffer, bin ich mir sicher. Vielleicht macht ihn als erstes aber Keitel. Stuttgart 5, Bern 1.
Mit dem Originalkommentar unseres bisher schon zweimaligen Gastes hier, Mario Rieker von The Zone, begrüßen wir euch zur Folge 322 des Podcast. Aber 322 ist nicht die wichtigste Zahl in dieser Woche. Die wichtigste Zahl ist 5481. Denn so viele Tage ist es her, dass der VfB zum letzten Mal in der Königsklasse einen Heimsieg feierte. Damals am 9. Dezember 2009 war es ein 3-1 gegen Unirea Urziceni aus Rumänien. Jetzt ist es ein 5-1 gegen die Young Boys. Ich begrüße Philipp Meisel.
Hopp Ibe!
Und ich begrüße Felix Mahler.
Ich bin immer noch verwirrt. Ich höre immer noch einen Online-Kleinanzeigendienst bei diesem Wort raus. Aber ist in Ordnung, weil YB auszusprechen ist ja auch ein bisschen albern.
Der Ibe.
Der Rebe.
Hat gut angefangen und wenn man eigentlich so die Spiele ein bisschen hernimmt, das ist fast so gewesen wie in Belgrad, Philipp, nur einfach genau andersrum vom Spielfilm her.
Ja, wenn man so möchte, ist das tatsächlich ja so, dass man da sehr viele Parallelen aufmachen kann. Ja. Doch hat sich gezeigt, dass es eben halt schon wichtig, richtig und stimmig ist, ein Blick auch auf die heimische Liga des jeweiligen Gegners zu werfen. Die Serben, die stehen nun mal vorne dran in ihrer Liga, liefern da Woche für Woche ab, auch wenn die nicht ganz so stark einzuschätzen ist wie die Schweizer Liga. Aber eBay, da ist einmal richtig der Wurm drin. Ja, und das hast du gestern auch wieder gesehen, die sind ja auseinandergefallen. Ein anderes Wort kann man dafür nicht verwenden. Ja, die sind nicht in der Lage gewesen, ihr Mats Wiesle, das da schon ein Stück weit da war, denn der VfB hat sehr schlecht begonnen, fand ich, hat Schwierigkeiten gehabt, zu sich zu finden. Genau die Dinge, die wir eigentlich angesprochen haben im Vorfeld, die haben gar nicht geklappt. Ja. Es war sehr strukturlos, wild, hektisch, fahrig einfach. Ja. Und dafür haben sie die Quittung bekommen. Und wenn dir das noch dazu mit einem guten Auswärtsmob im Rücken, das waren ja 3.500, die da auch ordentlich Betrieb gemacht haben, wenn du das hast, solltest du eigentlich in der Lage sein, auf Champions-League-Niveau zumindest mehr damit anzustellen, als eben nur das dir 15 Minuten gut gehen zu lassen und dann ist halt vorbei. Und das haben sie nicht geschafft. Die Mannschaft von Joel Magnan hat klar gezeigt im Spielverlauf, warum sie aktuell da steht, wo sie steht.
Ich habe mich lange gefragt, welches eBay werden wir denn sehen? Werden wir das sehen, das erst in der Nachspielzeit gegen Inter verliert oder werden wir das sehen, das von Atalanta hergenommen wurde? Irgendwie waren es beide. Erst sah das recht solide aus, aber dann, Philipp hat es gerade gesagt, Felix, war dann irgendwann der Ofen aus bei den Schweizern.
Ja, das war der einzige Torschuss. Das Tor war der einzige Torschuss, den sie jetzt offiziell stehen haben. Was man auch dazu noch sagen muss, natürlich auch der Unterschied, das Interspiel war ein Heimspiel für Bern. Für Belgrad das 5-1 war auch ein Heimspiel. Das ist, glaube ich, auch nochmal ein Effekt bei solchen Spielen. Aber ich habe es witzigerweise zu meinem Vater gesagt, der neben mir stand, als es 1-0 gefallen ist, muss nicht sein, so ein dämliches Tor, 16 Meter, schießt halt, Nübel sieht es wahrscheinlich nicht ganz richtig, irgendwer steht, glaube ich, so ein bisschen vor ihm. Und dann kam der sarkastische Satz da so direkt bei mir nach dem Motto, ja, besser, dass sie hinten liegen, als dass sie führen. Lieber liegen die nach 6 Minuten 1-0 hinten, als nach 6 Minuten 1-0 zu führen. Deswegen,
bei dem Tor hast du halt, finde ich, klar gesehen, also die Passivität, die der VfB da in Gänze präsentiert, in Anführungszeichen, die muss bestraft werden und die wird dann halt auch von so einer Mannschaft wie eBay bestraft. Ja, da hätte genauso gut aber Regensburg kommen können oder was auch immer. Ja, und da ist ja Nübel nur der Letzte in der Kette. Das sind 6, 7 Jungs, die ihre Aufgabe nicht machen und dann kommt das eben so.
Ich finde tatsächlich, wenn man die Nadel im Heuhaufen sucht bei diesem Fußballfest, wir werden gleich noch alle abfeiern, keine Sorge, aber tatsächlich, wenn man die sucht, dann ist es ein bisschen so, dass der VfB am Anfang der Saison dafür bekannt war, loszulegen wie die Feuerwehr. Da gab es ja oft Spiele, wo die gerade zu Hause nach 15 Minuten 2-0 führen und zuletzt ist das ein bisschen ja abgehakt. Also der VfB kommt schwer rein in die Partien. Hatten wir auch in Bremen, hatten wir in Belgrad, hatten wir gegen Union, hatten wir jetzt auch wieder gegen die Young Boys. Also das ist definitiv etwas, an das man arbeiten sollte, aber ist ja nicht so, dass der VfB nicht einen Trainer hätte, der sowas im Blick hätte, Sebastian Hoeneß. Und der hat sich nach dem Spiel folgendermaßen geäußert.
Geht denkbar ungünstig los mit dem ersten Torschuss und ich glaube auch fast der letzte der Berner des Spiels. Geraten wir in Rückstand, brauchen dann ein bisschen, um gut in das Spiel zu kommen. Haben dann durch eine sehr schöne Aktion von Ange in Kombination mit Joscha machen wir das 1-1, was sicher sehr wichtig war, um direkt wieder drin zu sein in dem Spiel. Und dann wurde es auch besser. Dann war es bis zur Halbzeit, glaube ich, absolut okay. Ich glaube dann aber der richtige Knotenlöser kam dann mit dem 2-1. Ja, und dann machen wir innerhalb kürzester Zeit, glaube ich, drei Tore. Und damit haben wir das Spiel auf unsere Seite gezogen, was heute enorm wichtig war. Die Jungs haben wieder eine überragende Moral gezeigt. Schöne Geschichte ist, dass wir 5 unterschiedliche Torschützen haben. Also ein paar strahlende Gesichter natürlich gehabt in der Kabine. Nein, wichtiger Sieg, erster Heimsieg in der Champions League, absolut verdient. Können wir stolz drauf sein, nehmen wir genauso mit. Und jetzt haben wir natürlich das nächste Ding vor der Brust am Sonntag.
Soweit Sebastian Hoeneß, der und den Punkt würde ich direkt aufgreifen, ihr beiden, 5 verschiedene Torschützen hervorhebt. Und das ist, glaube ich, wirklich was Besonderes. Wir haben es nach Union schon, Philipp, gehabt von dem Thema Teamchemie, Mannschaftsleistung. Aber wenn du 5 Tore schießt und 5 verschiedene Torschützen hast und davon noch nicht mal der Stoßstürmer trifft, dann ist das schon was.
Das ist richtig. Das ist ein schöner Beleg für Breite, Kaderbreite. Aber auch irgendwo natürlich hilft der mannschaftlichen Geschlossenheit, weil es Gemeinschaftssinn fördert, Gemeinschaftsgefühl fördert. Und als Icing on the Cake macht das 5. Yannick Keitel, von dem noch vor 2 Wochen jeder gesagt hat, warum ist der nochmal zum VfB gewechselt? Ja. Und das ist schön, das ist ein gutes Zeichen, das ist was man mitnehmen kann in diese kurze Pause. Das ist auch, und das ist vielleicht für mich der wichtigste Punkt, an dieser Keitel Geschichte ist nicht sein Tor, sondern seine Performance generell. Den kannst du bedenkenlos für Atta da hinstellen. Ja, das ist das höchstmögliche Level gewesen, auch wenn es nicht der bestmögliche Gegner war, aber der hat den 1-1 astrein ersetzt. Und das ist gut. Das ist wichtig. Das ist was du als Learning mitnehmen kannst und wo du einfach in Zukunft die Sicherheit hast, okay, wenn es brennt, dann geht's halt auch ohne das Metronom. Und also, ja, weiß nicht, wie man das anders klassifizieren kann, außer mit äußerst positiv.
Und wir hatten es ja auch davor angesprochen, in ein paar Folgen schon, das Innenleben der Mannschaft. Ich glaube, da kann man auch beim Jubel auch mal nochmal speziell drauf gucken. Von jedem quasi einen Klaps bekommen und hin und her geschmissen worden und quasi richtig für ihn gefreut.
Ich fand's geil, wie er sich hinstellt und so diese Pose und jetzt kommt alle.
Und Leute, wisst ihr was? Auch das ist eine Parallele zu Belgrad, weil ich weiß, ich will keine Traumata hervorrufen, aber Kollege Radonjic hat nach dem 5-1 sehr ähnlich gejubelt und stand einfach nur da, hat die Arme ausgebreitet. Also wenn du mich fragst, gibt es eine Fußballmannschaft auf dieser Welt, die in der besten Möglichkeit ist, Negativerlebnisse abzuschütteln und wirklich ins Positive zu kehren, dann ist es zuletzt der VfB. Die kassieren frühe Rückstände, ja. Die kassieren mal eine Packung und haben einen Betriebsunfall in Belgrad. Aber diese Mannschaft schafft es einfach, angeführt vom Trainerteam, binnen Tagen solche Dinge abzuschütteln und einfach ins Positive zu kehren. Und wenn du jetzt, ich glaube, es klingt verrückt, ja, Achtung, 3 Euro, der Fußball ist ein schnelllebiges Geschäft, aber nach dem 5-1 gegen Bern denkt keiner mehr an das 1-5 von Belgrad, außer es sollte irgendwie am Ende wegen 1-2 Toren nicht reichen.
Wenn du mit so eine Weile weitermachst, dann vielleicht doch.
Ja, aber das ist ja genau das, warum ich auch gesagt habe, dass ich nach 6 Minuten da stand und dachte, gut, liegen sie halt hinten. War mir mehr oder minder egal, es war halt ein Tor, das gefallen ist, das doof gefallen ist. Aber du weißt, die haben die Comeback-Qualitäten. Und ich fand das Keitel-Tor auch spezifisch schön, weil das ist was mir von der gefühligen Ebene, die wir auch gerne ansprechen, oft gestört hat, die schließen halt nicht ab. Bern hat abgeschlossen, aber mal 16 Minuten draufgehalten, das Ding war drin. Keitel auch mal ansatzlos, hat natürlich Platz gehabt, ne? Aber ansatzlos war draufgehalten. Es hat mir hier und da gefehlt, das war das ein besonderes Tor. Plus auch noch noch ein weiteres Tor, das von Wagnermann, Geburtstagskind. Und klar, für mich war das Spiel ab dem 3-1 eigentlich schon durch, aber wenn du halt dann Wagnermann ein Tor schießen siehst, dann weißt du, dass heute auch alles geht.
Wir entschuldigen uns übrigens dafür, dass wir komplett achronologisch durch dieses Spiel gehen, weil wir alle, Philipp, wir haben irgendwie, aber
was haben wir uns überhaupt, warum haben wir uns auch was aufgeschrieben hier? Das ist doch egal, oder?
Ja. Ich glaube, dass vielen von euch da draußen es wahrscheinlich ähnlich geht. Also ich hatte wirklich Probleme, ich kann es zugeben, einzuschlafen, weil ich so viele Eindrücke von diesem Abend hatte und vielleicht können wir das, auch wenn jetzt die Struktur ein bisschen fehlt, das alles ein bisschen abbilden. Hey, ich habe eine Idee, wie wir das Ganze ganz kurz beruhigen können. Wir hören doch mal Jannik Keitel, wenn wir ihn schon ein paar Mal angesprochen haben. Wie hat er sich denn geäußert nach dem 5-1?
Ja, ich glaube, Bern hat halt mit der ersten Chance auch gleich das erste Tor gemacht. Dann haben wir uns ein bisschen schütteln müssen. Aber dann eigentlich echt gut ins Spiel gefunden, haben dann auch eigentlich über weite Strecken dominiert und konnten uns dann auch in der zweiten Halbzeit echt belohnen. Und ja, hat dann auch echt Spaß gemacht auf dem Platz. Ja, ich durfte mich ein bisschen in Geduld üben, ist auch nicht so eine Stärke von mir, aber bin, glaube ich, ein bisschen besser darin geworden. Klar, war keine einfache Zeit, aber ich versuche halt immer den Fokus darauf zu legen, was ich beeinflussen kann. Und das ist meine Trainingsleistung. Dann, wenn ich auf den Platz komme, meine Leistung zu bringen. Das ist dann meine Aufgabe und ich glaube, das ist mir heute ganz gut gelungen.
So, jetzt haben wir auch nochmal kurz alle durchgeatmet.
Ja.
Und Felix hat es angesprochen, Wagnermann, Keitel. Dann gehe ich einfach rückwärts weiter und sag das 3-1, schöne Grüße an Malik Fatih, den Standardtrainer.
So ist es.
Dass endlich mal so eine Variante klappt, dass Chris Führig das Ding reinstreichelt, das ist natürlich, bin ich bei Felix. Das 3-1 war für mich der Moment, wo klar war, das wird heute ein guter Abend.
Wunderbar designtes Ding. Wunderschön, dass es funktioniert hat. Ich musste bei solchen Momenten, kommt mir immer Hannibal Lecter in den Sinn. Lecter hieß er, glaube ich, gar nicht. Die haben ihn nur Hannibal genannt. Das war dieser, ich weiß nicht, wer das A-Team noch kennt. Hannibal Lecter war natürlich der Psychopath aus diesem Film.
Schweigender Lämmer.
Aber der hieß auch, ich glaube, der hieß nur Hannibal, haben sie ihn genannt. Der im A-Team, der Boss, der immer Zigarre raucht, der hat immer diesen Spruch gemacht, ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert, wenn die irgendeine Aufgabe zu lösen hatten oder irgendeine Mission. Und das ist schön, ist auch nicht das erste Mal in dieser Saison, dass ein von Malik Fatih entwickelter Standardspielzug irgendwie zu entweder sehr viel Torgefahr bringt oder auch gleich einen Treffer. Wäre mir jetzt dann nur recht, wenn er sich mit der gleichen Akribie und Intensität defensiven Standards widmet, denn da ist der VfB einfach anfällig. Das war er schon letzte Saison unter Hoeneß, das ist diese Saison wieder so. Fängt damit an, dass man erstmal generell versucht, Fouls in relevanten Zonen zu vermeiden, aber eben auch das klassische Abarbeiten oder Wegverteidigen, wie die Trainer gerne sagen, von solchen Situationen. Da ist Luft nach oben beim VfB, wenn ich hier ein bisschen Wasser in den Wein schütten darf. Ja?
Richtig. Und schön, dass du es ansprichst, Herr Meisel. Wenn wir weiter achronologisch vorgehen, möchte ich die kommende Sequenz einleiten, indem ich meine Mutter zitiere, die mir am Mittwochabend, kurz bevor ich ins Stadion gefahren bin, noch gesagt hat, der Philipp Meisel soll dir mal nicht so oft widersprechen. Und da kommt das 2-1 ins Spiel.
Grüße an Mama Pavlic, es wird gleich richtig bitter.
Das 2-1, um das sich natürlich viele, viele Geschichten ranken, das wirklich bitter gelaufen ist für die Young Boys. Ich glaube, das kann ich vorwegstellen. Das ist maximal bitter und unglücklich gelaufen. Meine These ist, und da wirst du gleich ins Spiel kommen und Felix sicher auch, es ist natürlich unglücklich, aber es ist halt regelkonform, weil der Schiri derjenige ist, der auf dem Platz entscheidet und nicht der Linienrichter. Philipp Meisel presst schon die Lippen zusammen. Und weil natürlich dann im zweiten Schritt die TV-Bilder einfach ganz klar belegen müssen, dass der Schiri mit seiner Entscheidung falsch lag. Und das taten sie nicht. Und ich fühlte mich massiv erinnert an eine Szene aus der WM 2022, Japan-Spanien, das 2-1 für die Japaner, wer sich daran erinnert.
Der Ball war auch aus, Christian.
Aber der Schiri hat Tor gegeben und die Bilder konnten das Gegenteil nicht beweisen.
Das ist mir zu wenig, ehrlich. Das ist mir wirklich zu wenig. Jeder, der diese Szene in Slow-Mo vor dem Fernseher gesehen hat, hat gesehen, dass der Ball im Aus ist. Fertig. Ja. Und auch Regeln haben keinen Interpretationsspielraum. Es ist mir irgendwie, mir ist das zu wachsweich.
Und das Problem ist.
Weißt du, was mich am allermeisten stört daran? Dass diese Fehlentscheidung mir den Tipp versaut hat. Verdammt nochmal.
Das Problem ist, um das vielleicht mal ganz kurz nochmal technokratisch aufzudröseln, auch für euch da draußen. Wir haben übrigens ein Stück, in dem das nochmal aufgearbeitet wird, die Szene. Weil sich viele zum Beispiel gefragt haben, naja, gibt's da nicht die Torlinientechnik? Das Ding ist aber, diese Torlinientechnik, die funktioniert wirklich nur in diesem
innerhalb des Rechtecks.
Genau, innerhalb von Pfosten und Latte. Ja. So dass wirklich, was die Torauslinie betrifft, einfach nur die TV-Bilder herhalten. Und da wiederum, Stichwort der Ball mit dem gesamten Durchmesser, das sieht dann manchmal auf dem Bild halt aus, als wäre der Ball auf dem Boden, berührte die Linie nicht. Aber wenn man sozusagen die Verlängerung zieht, ich hatte mal Geometrie.
Jetzt kommt er mit seinem.
Ich hatte
auch mal Geometrie in der Schule, mein Lieber.
Also können wir uns aber darauf einigen, da hatte der VfB Glück in der
Szene. Kommt da gleich noch mit einer kalibrierten Linie an, pass auf.
Felix, mach du mal.
Ja, ich habe die ehrlichweise nicht mehr so oft gesehen. Ich glaube, das Tor noch mal einmal gesehen. Genau, TV-Bild halt, Zusammenfassung, da sah es halt aus, also der muss halt komplett drüber sein. Wenn der einen Millimeter noch drauf ist oder selbst von der Höhe drauf, wie du sagst, dann ist es halt ein Tor. Also vom Ding her war das eins der kuriosesten oder komischsten Torjubel, die ich seit langem hatte.
Ja,
weil Bern hat aufgehört zu spielen, was natürlich erstmal auch irgendwo ein Fehler ist von Bern. Das Ding fällt, du jubelst so halb, aber weißt genau, Bern beschwert sich und es wirkte so, dass sie so beschweren, als wäre schon was abgepfiffen worden. So. Und dann fällt es doch noch, dann hat der Torjubel hinterhergezogen, Torjubel hinterhergezogen, das war eine ganz komische Nummer.
Ja, ist alles in allem wirklich nicht gut gelaufen fürs Spiel an sich. Ja. Ja, also das hat auch, ich stand in der Cannstatter Kurve, ich habe das tatsächlich dann mit Abstand Luftlinie vielleicht 15, 16, max 20 Meter war das vor meinem Auge. Und das hat, also war keine, ich will nicht sagen Stecker gezogen, aber das war schon komisch natürlich. Was machst du jetzt damit? Ja, und dann, jo, geben sie es, der Linienrichter gibt eine erbärmliche Figur ab. Ja, also das ist halt auch das, landen wir wieder irgendwo bei diesem Thema, ja, auch wenn es jetzt keine Entscheidung ist, die nachher den Spielausgang maßgeblich beeinflusst hat, wahrscheinlich hätte der VfB das Ding so oder so mit relativ viel Ton Abstand gewonnen, aber die Qualität der Schiedsrichter, Leute, das muss doch besser gehen, ja, also nach so vielen Dekaden Fußballspiel muss es doch Leute geben, die diesen Job besser erfüllen können, als die da rumturnen, Mann, und
da kann man Hoeneß zitieren und das halt in der Champions League, verdammte Scheiße.
Ja.
Selbst da, ich höre es mir in der dritten Liga vielleicht noch an, aber.
Wir haben heute eine relativ hohe
Verdammtquote,
glaube ich, aber gut.
Das ist okay, das ist in Ordnung. Wir sind alle noch ein bisschen gehypt, aber ja. Der Punkt ist ja, das passiert ja dann nicht nur bei einem, ich sage jetzt mal 0815 Gruppenphase oder Ligaspiel, sondern es gab ja sogar eine umstrittene Situation im Halbfinale Real Bayern in der Nachspielzeit, falls ihr euch dran erinnert, mit Simon Marciniak, das ist übrigens der polnische WM-Finalschiri, dem da eine unglückliche Situation unterlaufen ist. Also ja, es ist ein Thema, aber ich glaube, es ist ein Thema, das vielleicht jetzt nicht groß ausdiskutiert werden muss in seiner Gänze, weil dafür, Philipp, haben wir ja noch eine Spezialfolge in diesem Jahr.
Übergänge.
Ja, das sind tatsächlich Übergänge. Wir haben es ja schon mehrfach in den letzten Wochen drüber gesprochen. Mehrfach wurde der Termin verschoben. Bis jetzt sieht's so aus, als würde er nicht noch ein weiteres Mal verschoben werden. Das heißt, nächste Woche ist hier in unserer wunderschönen kleinen Podcast-Kabine Knut Kircher mit uns zu Gast, wird mit uns eine Podcast-Spezialfolge rund um das Thema Schiedsrichterei mit Fokus natürlich auf Stuttgart, mit Fokus auf Deutschland, mit Fokus auf Bundesliga absolvieren, ein kleines Tänzchen wagen sozusagen, ja. Und diese Folge gibt's in der berühmten Zeit zwischen den Jahren, Jingle Bells, tralala und so weiter. Wir werden also gucken, dass ihr da was auf die Ohren bekommt, während es keinen Ligabetrieb gibt. Sind ja, glaube ich, knapp 21 Tage bis dann am 11. Wochenende 11.
Ja, Sondergarten in Augsburg.
Genau,
Sondergarten in Augsburg. Das ist der klassische Stoff vermutlich für zwischen der Day-Session und Evening-Session bei der Darts-WM.
So, ja. Schön. Richtig. Vielleicht geht's Ali Pelli, ich gucke in die Runde.
Ich war letztes Jahr.
Du warst letztes Jahr, ich weiß, Christian war auch schon mehrfach, meine ich. Gell?
Dies Jahr nicht, 2011 war ich schon sogar, als noch in der kleinen
er
Halle.
Er will damit sagen, Leute, er war es, bevor es der heiße Scheiß wurde. Das will er damit sagen. Sehr gut, Christian, hast du gut gemacht.
Danke. Wer es auch gut gemacht hat, und das möchte ich unbedingt noch erwähnen, wir hatten... Wenn wir tatsächlich jetzt mal nochmal rückwärts durchgehen, Jannik Keitel, wir hatten Joscha Wagnermann, wir hatten Chris Führig, wir hatten Enzo Mio und wir hatten Angelo Stiller, der den wahnsinnig wichtigen Ausgleich erzielt hat, der den VfB zurückgebracht hat.
Das ist was mehrere Tore, finde ich, also diesen Punkt aufweisen, den der VfB erzielt hat. Er hat das wahnsinnig überlegt gemacht. Das waren jetzt keine Hauruck-Brechstangen-Dinger, sondern das waren schön überlegte Tore, die genau so musst du es machen, wenn du den zum Erfolg kommen willst, anstatt blind einfach drauf zu knallen. Nimmst du schön die Innenseite, guckst dir aus, wo ist das freie Eckchen, wo ist der freie Slot, wo ich durchpasse, und dann schiebst du ihn genau dahin. Der einzige, witzigerweise, der es anders gemacht hat, war Joscha Wagnermann. Jeder andere Spieler nimmt bei der Situation schön die Innenseite, lässt ihn von der Innenseite abtropfen ins Tor, der knüppelt ihn einfach mit dem Vollspann in die Maschen, ja, also.
An großartig. Seinem Geburtstag darf man alles.
Darf man alles, das ist richtig, ja.
Jingle bitte.
Der Mein VfB Abschlussbericht. Hier gibt's die Zahlen zum Spiel.
Felix, was hast du uns mitgebracht an Zahlen?
Ja, Zahlen wieder, UEFA-Zahlen, auch schöne Zahlen jetzt diesmal, also letztes Mal gegen Belgrad war logischerweise ein bisschen unangenehmer, das sind die offiziellen UEFA-Daten, aber wie immer, die Expected Goals listen die nicht, nehmen wir wieder FODMOP 2,31 zu 0,19, also natürlich jetzt kein 5-1 noch im herkömmlichen Sinne, aber da war schon recht wenig auch von Bern an der Stelle. Der zweithöchste Wert beim VfB in dieser Champions League-Saison bisher, der niedrigste von VfB-Gegner natürlich, auch wenn man das sagen muss, mit ganz, ganz Mini-Unterschied zu Juventus. Ich glaube, wir haben 0,29 gehabt, also dann nochmal hervorzuheben, was der VfB da für eine Leistung abgeliefert hatte. Schüsse aufs Tor, 6:1. Das heißt, dass nur ein Schuss ist nicht drin gewesen. War auch schon eine ziemliche wilde zweite Halbzeit. Auch das geteilt mit Juve der niedrigste Wert von allen Gegnern. Angriffe 42:20, auch das pro VfB. Damit auf die komplette Champions League gesehen, auf alle 36 Teams gesehen, hat der VfB die fünftmeisten Angriffe bisher initiiert in dieser Champions League-Saison. 20 auch wieder niedrigster Wert aller Gegner, aber das ist ja logisch. Ballbesitz 63% zu 37%. Auch da nochmal der komplette Blick nach 6 Spielen, Durchschnitt 59,3% auf Platz 4. In der Champions League, also da wäre sogar die Top 8 Platzierung wäre damit sicher. Passquote 88% zu 77%, auch das zweitschlechteste der Gegner, also wirklich nicht gut von Bern. Und auch da nochmal der VfB, Platz 9, auch Top 10 mit diesen 88% im Schnitt aus diesen 6 Partien. Pässe 628 zu 350, auch deutlicher Unterschied. Und Ecken, das haben wir vorhin angesprochen, diese Gefahr, die Gegner ausstrahlen bei Ecken oder der VfB vielleicht selber sich ja die Gegner ausstrahlen lässt bei Ecken, war egal, weil es waren 5:0. Es kam keine einzige Ecke von Bern und auch Prag, die hatten nur 0 Ecken, sonst hätte jeder gegen VfB mindestens einmal eine Ecke schlagen dürfen. Wie gesagt, auch nicht unwichtig beim VfB das Thema. Ballgewinne 52:51, sehr, sehr ausgeglichen. Paraden zeigt nochmal vorhin 6:1 Torschüsse, also auch nur 0:1 Paraden. Laufleistung 118,4 zu 120,3 Kilometer. Diese 118 lese ich gerade relativ häufig vor. So ein bisschen, da pendelt sich der VfB gerade ein bisschen ein in dieser Laufleistung. Fouls 10:16, damit Bern mittlerweile auf Platz 1 der gesamt abgelieferten Fouls, wenn man so formulieren kann, in der Champions League. Damit, wir haben es schon leicht angeteased, bleiben die Chancen drin auf die Top 24. Es gibt da so ein paar Statistikdienste oder so ein paar Twitter-Accounts, die das machen. Football Ranks haben wir rausgesucht. Die tippen den VfB nach Wahrscheinlichkeit auf die 24, exakt auf diesen Spot, mit 68,7% quasi Weiterkommenswahrscheinlichkeit. Und noch natürlich ein, zwei Storys zum Spiel. Wir haben es angesprochen, Belgrad wurde damit genau egalisiert. 5-1, 5-1, ist, glaube ich, auch gar nicht verkehrt aus fürs Torverhältnis sehr, sehr wichtig, weil wenn du 10 Punkte holst, kommt es vielleicht genau darauf auch an. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ich habe es nochmal geschaut vorhin in der Bahn, seitdem dieses Ding Champions League heißt, hat der VfB noch nie 5 Tore erzielt in einem Spiel. Ist noch nie passiert davor. Wie gesagt, 5 Torschützen natürlich auch nochmal die Besonderheit dabei. Und dann wird man auch nochmal angesprochen haben, Fabian Rieder, Ex-Berner, hat 3 Vorlagen geliefert. Der erste Schweizer, der es geschafft hat in der Champions League-Geschichte. Und auch da muss ich sagen, das zum Schluss nochmal waren auch schöne Szenen mit dem Gästeblock. Wir haben es vorhin kurz besprochen. Bei der Aufstellung vom VfB wurde schon applaudiert. Nach dem Spiel ist er quasi von sich initiativ rüber vor den Gästeblock, sich quasi so gestikuliert, als würde er sich entschuldigen fast für diese drei Vorlagen. Hat auch nochmal Applaus erfahren. Das waren auch, finde ich, ja, besondere Szenen.
Ein Berner Junge.
Ja, war schön. War wirklich, ich mag das. Felix hat gerade gesagt, wir haben ja schon darüber gesprochen. Das ist einfach auch sowas, wenn man aus einer kleineren Liga kommt und ein Spieler dieses Gefühl gibt, auch den Fans, guck mal, das ist einer unserer Jungs, der hat es geschafft, der ist in der großen Liga, spielt Königsklasse. Das waren echt tolle Szenen.
Sagt viel auch über die Qualität der Fans aus. Ja,
ja, der, definitiv. Definitiv, das war echt sehr, sehr schön. Felix hat es gerade angesprochen, Philipp. VfB ist momentan noch auf Platz 26. Platz 24 müsste er erreichen. Wir verlinken euch auch das große Stück von unserem Mathematikprofessor David Scheu, der heute leider nicht in der Aufnahme ist, aber sich dezidiert mit den Rechenspielen auseinandersetzt. Mein Gefühl sagt, wie von Felix schon angedeutet, 10 Punkte kann eng werden, möglicherweise.
Nee, er braucht 11, der Club. Das ist... kann man jetzt schon, finde ich, davon ausgehen, angesichts der Gesamtkonstellation, der Paarungen, die noch ausstehen. Du kannst dir es nicht mehr leisten, das Heimspiel gegen Paris nicht zu verlieren. Ja. Musst es mindestens unentschieden spielen. Und aus Slobodan, ich habe gestern so mit einem halben Auge zumindest ein bisschen geguckt, im Vorfeld, die hatten ja das frühe Spiel, da saß ich schon in einer Lokalität, die sogenannte Herrengedecke an den Tisch tragen.
Du hast es also ganz konzentriert geschaut.
Na, ganz konzentriert und habe natürlich gesehen, dass sie sich schon gewehrt haben, ja, gegen Atletico.
Atleti, wie man so schön sagt.
Ja, richtig.
Die treffen ja auch trotzdem quasi immer, ne? Auch gegen Mailand auch getroffen, ja, auch wenn sie dann immer noch die Packung bekommen am Ende des Tages meistens, aber sie treffen halt
ist zumindest. So, also das ist auch, wie gesagt, in der Kombination mit auswärts, kleines, enges Stadion, fanatische Anhänger, das wird kein Walk in the Park, Leute, im Gegenteil. Ja, und deswegen ist das noch ein richtig dickes Brett, das der VfB zu bohren hat. Gestern auch mit die Gelegenheit nutzen können, anlässlich oder rund um das Youth League Spiel mit Wohlgemut und Werle ein paar Takte zu quatschen und kurz auszutauschen. Und auch da ist die einhellige Meinung, wir werden 11 Punkte brauchen. Ja. Im Idealfall holst du natürlich 13, aber das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel optimistisch rangegangen an die Situation. Ja, denn vermag selber gerade ganz schwer nur einzuschätzen, was denn die leichtere Aufgabe ist. Ist es Paris zu Hause oder Bratislava auswärts? Ich bin mir da nicht sicher, Leute.
Ich bin auch wahnsinnig gespannt, wie das dann im Januar laufen wird. Schon mal ein Vorgriff jetzt auf diesen letzten Spieltag, von dem ja gesagt wird, das wird der größte Spieltag Europas, 18 Spiele gleichzeitig. Ich kann mir auch vorstellen, dass von diesen 18 Spielen möglicherweise 10 schön auf Remis hingebubbelt werden, wenn die Tabellenkonstellation so ähnlich ist. Also wir haben natürlich keine Erfahrungswerte. Klar,
wir haben keine Erfahrungswerte. Du hast aber beim PSG zum Beispiel, würde für mich eine Rolle spielen, dass die in den letzten Jahren generell, ich will nicht sagen versagt haben, aber nie geliefert haben, wenn es um was ging. Ja, da haben die konstant den Kürzeren gezogen. Ob das jetzt Gruppenphase war, ob das K.O.-Phase war, egal.
Und dann möchte ich am letzten Spieltag nicht unbedingt nach Stuttgart reisen.
Richtig, ich meine, da wird natürlich, da setzen wir auch auf euch alle da draußen, die das hört, da wird die Hölle losbrechen im sprichwörtlichsten Sinne. Ja, also natürlich wird es da sehr, sehr, sehr laut und sehr, sehr, sehr intensiv zugehen. Und das ist das Mindeste, was du bringen musst auch, ja, um deiner Mannschaft ein Stück weit den Weg zu ebnen oder ihr zu helfen.
Und dann kannst du, glaube ich, auch ein PSG knacken. Ich glaube, du hast es schon angeteased, das ist eine Mannschaft, die, wenn du den 15 Minuten Feuer unterm Arsch machst, die halt ein bisschen einknickt. Und das Ding ist, die müssen halt wahrscheinlich auch liefern. Die spielen es noch die spielen, glaube ich, zu Hause gegen City noch.
Richtig, nächster Spieltag PSG gegen City.
Ja. Ja. Und danach spielen sie bei uns. Wenn sie das Ding nicht gewinnen, dann brauchen sie bei uns einen Dreier.
Die auch mal so langsam wieder ein Spiel gewinnen sollten, ne? Naja, die Herrschaften City da im Norden Englands.
Haben die 8 gerade? Ja, ne?
Ja, das ist wirklich ein bisschen verrückt.
Aber die haben auch noch ein verhältnismäßig einfaches Restprogramm, letzten zwei. Also das wird eine heiße Phase, weil du startest im Januar rein mit dem Augsburg-Spiel, dann hast du Mittwoch wahrscheinlich die sinnloseste englische Woche von allen. Du hast ja von Januar bis Ende Februar durchgängig, aber dass du noch eine Bundesliga-englische Woche da einfahren lässt, irgendwie auf Mittwochabend zu Hause Leipzig, die ist ein bisschen albern. Und dann hast du ja wirklich Champions League und die Woche drauf direkt nochmal Champions League. 2 Wochen Champions League, das heißt, da bleiben auch die Ergebnisse und Tabellenregionen heiß. Das wird schon ganz
da
groß,
glaube ich. Da könnt ihr euch auch freuen, so gefühlt jedes Mal, wenn ihr ins Bett geht, ist am nächsten Morgen schon die nächste Podcast-Folge bei eurem Podcatcher. So, ja, so in etwa.
Ja, das wird echt wahnsinnig spannend. Ich muss auch sagen, ich habe dann am Dienstag, weiß nicht, wie es euch da draußen geht, aber ich habe am Dienstag dann die Konferenz geschaut und das war wirklich das erste Mal, dass ich angefangen habe, parallel immer so ein bisschen an der Tabelle rumzudaddeln.
Und jetzt ganz ehrlich, wenn wir schon da sind, das ist doch geil, dieses Format.
Ja.
Erzähl mir doch nichts, ja. Also genau das, was ich, aber auch viele andere im Vorfeld gesagt haben, dass das kann doch nur der ganzen Gesamtgemengelage zuträglich sein, ja, Spannung erhöhen, Chancen für auch kleinere Clubs groß halten bis zum Schluss. Das alles ist eingetroffen. Klar, es geht auf die, es ist ein Stück weit auf Rücken der Akteure, weil es sind einfach brutal viele Spiele, ja.
Zu viele?
Möglicherweise zu viele. Aber, also das Format an sich, da gibt's doch keine zwei Meinungen.
Vor allem die ersten Früchte, das hieß ja schon, so ein Verein wie Leipzig fliegt ohne, oder stand jetzt ohne Sieg, nur Niederlagen raus. City struggled, PSG struggled, Madrid struggled sogar auch noch so ein bisschen, Stade Brest oben dabei, Aston Villa und so Geschichten. Also ich finde das Format auch bisher sehr gut.
Oder sowas wie Brügge, die ich tatsächlich ja, auch, ein bisschen ne? auf der Liste hatte, dass der VfB die überholen könnte. Jetzt gewinnen die aber gegen Sporting und haben auch schon 10 Punkte. Ne? Das sind alles so Sachen. Also es ist, und es wird verrückt. Ich glaube, es wird verrückt. Ich wollte nur sagen, es wird verrückt, aber ich bin gespannt, wie sich die einzelnen Spiele dann ausgestalten werden, vor allem am letzten Spieltag.
Mit einer kleinen Klammer auf, Einschränkung, Klammer zu, es ist, wie gesagt, noch nicht einmal eine ganze Saison, die wir jetzt gerade hier so ein bisschen bewerten. Lass mal 2-3 Spielzeiten rumgehen, dann kannst du wirklich ein dezidiertes, auch fundiertes oder fundierteres Fazit ziehen, als wir das jetzt gerade im Schnelldurchgang machen, aber bis jetzt habe ich nicht viel gefunden, das mich kritteln lässt oder wo ich was einen Ansatzpunkt sehe, dass es keine Verbesserung darstellt zur Situation davor. Im Gegenteil.
Mit dem Modus mussten wir uns auch ein bisschen bei der Youth League auseinandersetzen. Darüber sprechen wir gleich nach der Werbung.
Du willst nicht nur jede Woche den Podcast hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB WhatsApp-Kanal bleibst du immer auf Ballhöhe. Werde Teil der Community und erhalte Zugriff auf aktuelle News und Videos. Jetzt bei WhatsApp nach Mein VfB suchen und dem Kanal beitreten.
NLZ News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
Ich glaube, wir haben es uns selber schwer gemacht, aber der Stolz und die Freude über dieses Spiel überwiegt. Ich denke, dass wir eine ganz tolle erste Halbzeit gespielt haben, ähnlich wie Bergamo fast schon. Und das 0-0 mehr als glücklich, glaube ich, war für den Gegner. Deswegen war das mega und da haben wir in der zweiten Halbzeit dann schon endlich den positiven Verlauf hingekriegt. Nach dem 1-0, nach dem scheiß 1-1, das aus dem Nichts kommt. Doch 2-1 zu gewinnen, das ist eine Riesenleistung, glaube ich, gewesen über das gesamte Spiel. Von dem her bin ich einfach nur glücklich, müde und zufrieden.
Sehr schön, sehr ehrlich und echt einfach, wie Nico immer ist. Ja. Schön auch, was er danach noch gesagt hat. Wir haben natürlich, das war nicht alles, was wir mit ihm besprochen haben, was ihr jetzt gerade gehört habt. Er hat natürlich auch noch gesagt, ich habe ihn gefragt, was gibt's denn jetzt als Belohnung für die Jungs? Normal kommt jetzt hier Pizza Toni angefahren und hat ein paar Kartons dabei und so, ja. Er hat gesagt, unsere Belohnung ist tatsächlich, dass wir jetzt ein K.O.-Spiel bekommen. Wir bekommen es zu Hause und wir bekommen es, und das hat er ernsthaft so gesagt und auch so gemeint, ohne Konkurrenz durch die Profis. Denn das Spiel wird nicht am selben Spieltag stattfinden wie ein normales Champions League-Spiel der VfB Profis, was wiederum heißt, große Bühne.
Man kann es abends ansetzen.
Da kommen mehr Leute. Das Gazi-Stadion kannst du voll machen im Zweifel. Und on top, ich meine, schaut euch mal die Namen an, gegen die jetzt spielen dürfen. Also einer dieser fünf potenziellen Gegner und da ist Glasgow Celtic dabei, da ist Liverpool FC dabei, da ist Monaco dabei. Also Leute.
Lille.
Ja.
Dinamo Zagreb.
Die Docken, Dinamo Zagreb. Ich weiß nicht, also Christian, bei dir und auch bei mir ist da, glaube ich, für die Auslosung nächste Woche am 20. wird der Gegner gelost. Ein gewisses Kribbeln, eine gewisse Vorfreude kann man da nicht wegdiskutieren, oder?
Vielleicht ganz kurz nochmal die Hard Facts. 2-1 gewinnt die VfB U19 gegen die Young Boys. Beendet damit diese Ligaphase in der Youth League auf dem 5. Platz.
War zwischenzeitlich auf 4.
Genau. Ja. Ob 4 oder 5 ist aber fast, ist eigentlich unerheblich, ja, weil wichtig ist, dass du in den Top 6 gelandet bist, weil Philipp hat es gerade angesprochen, das gibt dir ein Heimspiel. Denn das ist wichtig zu erwähnen, die K.O.-Runde in der Youth League findet nicht mit Hin- und Rückspiel statt, sondern es gibt nur eine Partie mit Heimrecht für eine Mannschaft. Und dadurch, dass der VfB in dieser Liga so weit vorne gelandet ist, hat er sich ein Heimspiel erarbeitet,
richtig,
gegen einen der 5 eben aufgezählten Gegner.
Ich weiß nicht, war das im Willigs Ton noch drin, dieses wir sind Vierter in Europa, weil genau das, also zu dem Zeitpunkt, als wir gesprochen haben, waren es jetzt das halt noch, ja, sind dann kurz Dortmund Barca gegen Barca hat noch gespielt, ja, die haben das Spiel gedreht, sehr spektakuläre Partie gegen Dortmund, wie abends auch das der Profis übrigens, haben beide Partien echt abgeliefert und da ist der VfB noch auf 5 gerutscht, ist jetzt in dem Sandwich zwischen Real Madrid und dem großen FC Barcelona, kann Wahnsinn, man auch mal so stehen lassen.
Und ja, vor Atalanta, die sie 4-1 geschlagen haben.
Richtig.
Also der Sieg war schon immer noch
richtig,
eine krasse
der
Nummer.
Sieg gegen Atalanta war wichtig, auch hinten raus. Ja. Aber ich meine, was ist das bitte für ein Ausrufezeichen für die Stuttgarter Nachwuchsarbeit? Ja. Und das ist so schön, wie das einfach alle beseelt da oben. Da hocken auch wirklich alle, also auch selbst die Ersatz Spieler und die Verletzten aus dem Willigs Kader waren alle da, Staff-Member, Leute, die im NLZ hinter den Kulissen ganz viel arbeiten, jeder war da oben, ja, und hat das miterleben dürfen und das ist einfach schön.
Vielleicht, um das nochmal in den Kontext zu setzen, was das für ein Erfolg ist für den VfB und für sein NLZ, wenn man sich die anderen deutschen Mannschaften anschaut, waren ja die 5 Teams, die auch bei den Profis in der Champions League dabei sind, auch in dieser Ligaphase dabei. Die Bayern und Dortmund sind weiter, aber werden ein Auswärtsspiel haben, sind also irgendwo im Mittelfeld weiter unten gelandet. Leverkusen und Leipzig sind komplett ausgeschieden aus der Youth League. Der VfB ist mit Abstand die beste deutsche Mannschaft in dieser Youth League. Und ich hoffe einfach nur, weil ich gerade auch Philipp so hab reden hören und ich habe richtig Bock. Ich hoffe, dass die Ansetzung gut wird, dass man sich da einen guten Termin raussuchen kann. Man kann ja, glaube ich, zwischen 2 Tagen entscheiden, dass dieses Gazi-Stadion voll gemacht wird, dass da eine Stimmung herrscht und das haben sich die Jungs einfach so verdient. Völlig egal, gegen wen es geht.
Da müssen auch wir uns was einfallen lassen, ja, dass wir da vielleicht auch nochmal einen besonderen Fokus setzen rund um diese Partie, weil das ist einfach, das ist ein so ein Highlight wird das. Das müssen wir, dem müssen wir gebührend begegnen, auch wenn ich jetzt noch gerade keine spontane Idee habe, wie wir es machen, aber das wird passieren. Und dann wird sich zeigen, ob dem VfB-Nachwuchs etwas gelingt wie letzte Saison dem Mainzer. Die hatten ja einen Run bis ins Halbfinale hoch, ja, haben dann Runde für Runde vollere Hütte gehabt, haben am alten Bruchweg gespielt. Ja, das alte Mainzer Bundesliga-Stadion. Hatten da, glaube ich, Top-Audience, war irgendwas mit 16.000 oder so. Ja, also das ist wirklich auch für die Jungs. Ja, ich meine, stell dir das vor, was das mit diesen Spielern macht, ja, die ihre Jugend widmen diesem Club, ja, die sich quasi, ja, nicht mit Kumpels an der Ecke abends einen reinstellen können oder was auch immer, ja, die
viele Entbehrungen
einfach auf sich nehmen, um diesen Sport nachzugehen, auf diesem Niveau nachzugehen, und das ist, ich meinte, genau das willst du doch, da willst du hin.
Und dann übrigens an der Stelle wollen wir nicht vernachlässigen, weil nicht nur Joscha Wagnermann hatte gestern Geburtstag, sondern auch Nico Willig, alles Gute nachträglich,
ja,
besseres Geschenk konnte man eigentlich ihm nicht machen, würde ich sagen. Ganz kurz nochmal, der Chronistenpflicht halber, die U21, wir haben es in der vergangenen Folge schon angesprochen, nach dem 1-2 bei Alemannia Aachen geht's jetzt am kommenden Samstag um 14 Uhr in der dritten Liga zu Hause gegen Borussia Dortmund 2. Wichtiges Spiel.
Mit? Philipp Meisel.
Ach, dann kann's ja nur klappen.
Ich habe gestern tatsächlich, den VfB Presseverantwortlichen für den Nachwuchs, den Jens, getroffen, natürlich im Gazi-Stadion. Ich habe ihn dann nochmal gesagt, ich hätte dann doch gerne Akkreditierung für Samstag. Dann guckte mich völlig den Geist an. Wie, du warst eingebucht? Du musst kommen. Ja. Und ich werde hinfahren, werde es mir anschauen und bin gespannt, ob der Nimbus, oder wie sagt man, ob ich meinem Ruf weiterhin gerecht werden kann und der Glücksbringer bin für die Mannschaft, dass dein Heimsieg, wenn möglich, bei rausspringt gegen den Nachwuchs von Borussia Dortmund. Da werden auch ein paar Jungs aus Willigs Kader wahrscheinlich dabei sein. Vielleicht nicht zur Startelf, aber Max Herbert, Efe Korkut kann man, glaube ich, schon mal fest buchen. Dazu Boyupi, Eklar, auch Malanga und Boyakshi, dessen Sperre abgelaufen ist jetzt, glaube ich, der ist auch wieder dabei. Also da ist auch nochmal Spitz auf Knopf, wie mein Opa früher gesagt hat. Da muss man auch liefern, ja, da muss was funktionieren, da muss drei Punkte müssen da rausspringen, damit es auch für die Mannschaft halbwegs entspannt in die kurze Weihnachtspause gehen kann.
Und gilt natürlich auch für euch da draußen, da der VfB in der Bundesliga erst am Sonntag spielt, ja. Samstag bisschen nach Asbach, bisschen Löckle fahren, bisschen Hefeweizen, bisschen Fußball.
Bisschen Löckle, bisschen Hefe. Ja, sehr schön, Christian.
Kann man sich durchaus überlegen. Und wir drücken natürlich die Daumen, einerseits für den VfB 2, aber andererseits natürlich auch, damit dein Nimbus als Glücksbringer, Philipp, bestehen bleibt. Am Sonntag um 15.30 Uhr gastiert der VfB Stuttgart in der Bundesliga beim ersten FC Heidenheim. Und ich würde einfach mal die ersten Worte unserem Herrn Felix Mahler geben, weil ich habe irgendwie rausgehört, mit Heidenheim hat er so eine Rechnung offen. Da will er jetzt auch endlich mal gewinnen, oder?
Ja, mein letztes Jahr war es ja die Mannschaft, wo du nicht gewonnen hast. Ne? Heimspiel 3-3, Last Minute, dort 2-0 verloren. Diese erste leicht angedichtete Krise mit den zwei Pleiten. Aber ja, Heidenheim ist wirklich, wirklich schwierig. Also die beiden Auswärtsspiele Bremen, Heidenheim, vor denen hat ja am meisten Respekt noch vor Weihnachten quasi. Und klar, die sind jetzt tabellarisch nicht wirklich gut dabei und auch Statistiken und so werden es nachher ein bisschen bestätigen, aber an sich musst du in Heidenheim trotzdem erstmal bestehen. Und wenn sie das tun, dann wäre ich noch positiver, als ich eh schon bin, was den VfB angeht.
Ich kann mich noch an das Bier erinnern, das mir irgendjemand in den Nacken geleert hat, nachdem ein gewisser Josip Brekalo
Tor des Monats
da oben erzählt hat, auf dem kalten Hügel da.
Ich kenne jemanden, der dieses Tor mit Titanic-Musik hinterlegt hat. Das nur am Rande. War ein schöner Moment damals. In der zweiten Liga noch. Jetzt trifft man sich in der richtig, Bundesliga. Genau. Und die Heidenheimer, man muss es sagen, sind ein Gegner, der dem VfB nicht lag. Und zwar weder damals noch jetzt in der vergangenen Saison. Da gab es auswärts ein 0-2, zu Hause gab es ein 3-3. Gerade noch so, last minute, Dennis Undaff. Heidenheim, so ein bisschen den Klassiker, ne? Haben losgelegt wie die Feuerwehr, 3 Spiele, 3 Siege und seitdem haben sie nur noch 1 Punkt geholt, stehen bei 10. Seit die Conference League losgeht, immer dieser Rhythmus Donnerstag, Sonntag. Die Heidenheimer spielen am Donnerstagabend noch um 21 Uhr bei Başakşehir hier Istanbul. Und dann geht's am Sonntag 15.30 Uhr gegen VfB und da siehst du halt schon, dass diese Belastung auch was mit so einer Mannschaft machen kann, die es nicht gewohnt ist.
In Recep Tayyip Erdogans Vorgarten sozusagen. Ja. Na, ja, ist nicht einfach, war aber einfach, also war abzusehen, finde ich. Kann auch nicht anders sein. Wo soll die Substanz herkommen? Ja, das ist einfach ein Wahnsinnsprogramm. Gilt auch übrigens nicht nur für die Elf, die das Heidenheimer Trikot als spazieren tragen, sondern auch für alle anderen in diesem Club. Die arbeiten am Anschlag, logischerweise, seit Monaten, um das möglich zu machen. Ich will nicht wissen, was die Staff-Member, die sich mit dem UEFA-Reglement und dem Maßnahmenkatalog rumschlagen mussten, den die da bekommen. Ja. Vor kurzem habe ich weiß nicht, ob es bei uns war, eine Geschichte gelesen, als Chelsea da aufgeschlagen ist, dass sie einfach einen 7,5-Tonner da erstmal vorab hinschicken, nur mit Material. Ja. Und das musst du alles, das ist so viel.
Das war ein Riesenkampf, dass sie überhaupt ihre Heimspiele in der Conference League in Heidenheim austragen.
Richtig, genau. Das kann ein Club an die absoluten Grenzen bringen. Und das ist da gerade der Fall. Und das siehst du natürlich dann auch auf dem Platz. Ja, weil da ist es ähnlich. Und Frank Schmidt in allen Ehren und seine Top-Arbeit, die er da seit Jahren leistet, aber er hat halt kein, ich finde es immer ein Stück weit despektierlich, wenn man Material als Begriff nutzt, wenn es um Menschen geht, aber er hat einfach, sein Kader gibt das nicht her, die hat die Tiefe nicht, die du brauchst, um so ein Mammutprogramm zu absolvieren.
Und trotzdem bin ich der Überzeugung, dass die Heidenheimer am Ende die Klasse halten werden, weil es gibt jetzt schon, ne, Felix, mal so mit
mindestens Relegation.
Ja, und Kiel und Bochum sind jetzt schon weit zurück und auch Pauli ist nicht so weit weg und selbst wenn, wie du sagst, also im Zweifel vielleicht über die Relegation, da traue ich den Heidenheimern. Also ich denke, man wird sie auch noch in der nächsten Saison in der Bundesliga sehen. Worauf kommt es eurer Meinung nach an? Sind es diese, nochmal 3 Euro, klassischen Tugenden? Ist es dieses Ärmel hoch? Ist es arschkalt? Wir sind heute auch sehr kraftausdrucklastig übrigens, tut mir leid.
Das ist so, ja, das ist so, aber solche Folgen gibt's. Ja. Genauso wie es solche Spiele wie das gestrige.
Kommt vom Schlafmangel.
Ja.
So.
Dass eine Mannschaft, die Arbeiterfußball spielt und der musst du mit genau dem begegnen. Du kannst ihn, wenn du dann mit der feinen Klinge kommst, hast du ein Problem. Ja, oder kriegst eins. Und das gilt für Heidenheim. Du kannst das Ärmel hochkrempeln, Basics abrufen. Natürlich muss man darüber sprechen, weil das ist da gefragt. Aber eben auch dieses, lass dich nicht aus dem Takt bringen, lass dich nicht beeindrucken, lass dich nicht von deinem Weg abbringen, weil das ist ja das, was die versuchen und was sie immer machen und wofür sie auch die Spieler haben. so Leute wie Maloney und was wer da alles rumrennt, das sind alles Jungs, die genau das als oberstes Ziel haben. Die wissen, sie können nicht auf individueller Qualitätsebene mit ihrem Gegner mithalten. Also müssen sie so mit ihm umgehen, nämlich dass sie ihn nerven, dass sie ihm auf den Sack gehen, auf gut Deutsch, dass sie ihm, das ist so, das sind lauter so Typen, da hat es früher in der Kreisliga geheißen, so, das ist dein Gegenspieler, das ist die Rücknummer, dem folgst du dahin, wo er hingeht und wenn er aufs Klo geht, ganz einfach, ja.
Vor ein paar Wochen war Tim Kleindienst im Sportstudio beim ZDF, mittlerweile bei Gladbach, aber ist dann da auch gefragt worden, auch zu Heidenheim und zu seinem Werdegang und er hat gesagt, was er da gelernt hat in Heidenheim, ist genau das, was du gerade beschrieben hast, dieses auch mal schmutzig,
nicht auch also mal schmutzig,
leicht über der Grenze, kurz nochmal einen mitgeben, kurz nochmal irgendwie.
Das ist Fußball. Das gibt das Regelwerk genauso her wie deine komische Situation da an der Auslinie, der Torauslinie. Ja, da braucht man nicht mal Geometrie in der Schule gehabt haben. Das ist halt so.
Darauf hat er gewartet. Aber ja klar. Und das ist etwas, wo du annehmen musst. Ja, aber du weißt, was dich erwartet. Ja. Und ich meine auch, wir kennen Sebastian Hoeneß, Felix. Ihn nervt das, wenn er so Mannschaften hat, gegen die er noch nicht gewonnen hat. Das wird er sich schon. Und er hat übrigens auch wieder, letzter Punkt noch, kurz noch an die Pressekonferenz nach Bern, weil auch da wieder, das ist typisch Hoeneß, die gewinnen gerade 5-1 in der Champions League und er verbringt 20-30% seiner Aussagen mit Sonntag Heidenheim.
Ja, und was Heidenheim, finde ich, auszeichnet zu vielen, gegenüber vielen anderen Mannschaften, die ja auch das machen, nämlich Arbeiterfußball spielen und halt versuchen, den Gegner auf ihr Level zu kriegen, weil sie nur da eine Chance haben. Der Unterschied zu vielen dieser anderen Mannschaften, Heidenheim gibt nicht auf. Wenn du den, die können auch 0-2, 0-3 zurücklegen, die werden trotzdem bis 90 plus X, bis der Schiri pfeift, genau das auf den Platz bringen. Und das macht sie halt gefährlich. Auch für Comebacks gefährlich, logischerweise, ja. Wenn du unzerstörbar bist, wenn dein Kampfgeist, dein Mindset nicht klein zu kriegen ist, egal wie überlegen der Gegner ist und egal wie aussichtslos dein Spielstand gerade ist, das ist immer etwas, was man auf dem Schirm haben muss. Gerade als VfB Stuttgart, der ja gerne in auch in dieser Saison immer wieder so Spiele hat, wo er so Abreißerphasen drin hat. Ja, nach einem 1-0, 2-0 plötzlich mal kurz 15, 20 Minuten lang nicht mehr auf diesem Level bleiben kann, den Grip verliert so ein Stück weit. Und das darf dir gegen Heidenheim nicht passieren, weil die werden es bestrafen.
Ja. Das hat es ja genau gegen Heidenheim den Fall. 2-0 geführt, 3-2 noch gedreht, kurz vor Schluss, das Undav-Tor noch. Dann brauchst wahrscheinlich in Heidenheim vielleicht auch mal wieder ein bisschen mehr von der zweiten Halbzeit schon in der ersten Halbzeit, weil es war die erste gegen Union war nicht so das Ganze. Gegen Bern war es ja auch teils ein bisschen pomadig, oder nicht so viel Spirit drin wie in der zweiten, nicht so viel Druck in Tabellen. Ich glaube, da musst du in Heidenheim vielleicht ein bisschen mehr noch nach Minute 1 drin sein, als du es vielleicht aktuell bist, ohne es jetzt zu schlimm irgendwie zu
Dreh einfach den beurteilen. Spieß um. Ja, ich sage, ihr könnt schmutzig, wir können auch schmutzig. Ich kann dir auch auf den Fuß treten. Ich kann dir auch mal kurz am Eckball einen Eisball mitgeben, bevor du hochsteigst. Lauter solche Sachen, das kriege ich auch hin. Ja, und nicht meinen, dass es hier mit Hackespitze 1, 2, 3 und Heititei geht. Das wird nicht funktionieren. Ja, und von mir aus stellst du ein Mäuschen noch hin und lässt ihn vor Anpfiff in der Kabine eine Brandrede halten, von wegen, wenn mir einer mit einem weißen Trikot wieder da in die Kabine kommt, dann kann er selber waschen und so. Was weiß ich was. Ja, aber du musst einfach gucken, dass du da eine gewisse Schärfe reinbringst, schon vor Anpfiff. Ja.
Und vor allem musst du es vorne wegspielen. Also die ganzen Spiele von Heidenheim zuletzt, auch in der Liga, die aus ihrer Sicht dann nicht gut ausgegangen sind, die sind wirklich so abgelaufen, dass alle Mannschaften es vorne weggespielt haben. Selbst auswärts in Kiel haben sie verloren. Also die Kieler den einzigen Sieg gegen Heidenheim geholt. Die Frankfurter haben vor ein paar Wochen, finde ich, das ja, als sie noch ihren richtigen Flow hatten, gezeigt, wie man das dort angeht. Das ist so ein Spiel, wo ich sage, je länger es 0-0 steht, desto ungemütlicher wird's. Ja?
Und am besten so eine Torausbeute wie wegen Bern. Also nicht die 5 Tore, sondern dass du wirklich aus 6 Schüssen aufs Tor auf 5 machst, weil es war ja ein bisschen bei Frankfurt oder generell bei Frankfurt aktuell, dass sie halt auch aus sehr wenig sehr viel machen oder aus ihren Chancen halt einfach sehr viel machen. Das wird so ein Heidenheim auch brauchen, weil ich weiß nicht, ob die da jetzt nochmal pro Tor 5 Torschüsse kriegen, wäre ich mir nicht sicher.
Sagt Felix Mahler und macht parallel sein Handy auf, weil wir jetzt gleich die Zahlen haben.
Wie macht man denn ein Handy auf?
Das ist tatsächlich eine gute Frage. Er entsperrt sein mobiles Endgerät. Komm, wir spielen jetzt das Jingle, bitte.
Der Mein VfB Gegnercheck. Unser Blick in die Datenbank.
So, Felix, hast du das Handy offen?
Ja, mein gutes altes Klapptelefon ist noch offen, ist richtig.
Ich hatte mal eins, Sony, mit so einem Ich habe mich gefühlt wie Don Johnson in Miami Vice, immer so. Ja.
Ja, genau. Wir haben wieder ein paar Daten, wieder natürlich einen Tacken länger vielleicht oder im groben Bereich, wie die Daten nach Bern, wieder ein paar Blick auf die Daten generell, Blick auf Statistik bisher, Blick auf ein paar Stories. Aktuell Platz 16 gegen Platz 8, auch Heimtabelle Platz 16 gegen Auswärtstabelle Platz 10, also auch da auf einem ähnlichen Niveau. Wieder die offiziellen Bundesliga-Daten auch nach Paarung gelistet, 17 zu 26 Tore, also pro VfB, Platz 12 und gegen Platz 5 in der Liga. Torschüsse Platz 14 gegen 4, auch das wieder pro VfB. Gegentore sind sie ähnlich dabei und beide auch nicht wirklich gut. 28 zu 23, Platz 3, also so gesehen die meisten Gegentore, also Platz 3 können wir auch positiv lesen, natürlich die meisten. VfB auf Platz 7, Passquote, auch das wieder 77,4 zu im Schnitt 86,6%. Platz 18, die Heidenheimer, schlechteste Passquote in der Liga gegen Platz 4. Ballbesitz auch das wieder 42%, 56% beim VfB, Platz 16 gegen Platz 4. Das lese ich ja schon häufiger vor, weil wir solche Gegner haben wie Holstein Kiel, Heidenheim und so weiter, Union auch, dass der VfB da einfach seine großen Vorteile hat. Gewonnene Zweikämpfe ist sehr interessant, weil da steigt der VfB immer weiter. Platz 5 gegen Platz 3 mittlerweile. VfB ist Nummer 3 in insgesamt gewonnen, also nicht Quote, sondern die insgesamt in Summe. Gewonnene Kopfballduelle bleiben sie schwach. Heidenheim Platz 7, der VfB auf Platz 17. Laufdistanz gesamt Platz 7 gegen 14. Sprints sogar haben wir ausgeglichen, Platz 13 gegen 12. Da haben ja manche Teams ein bisschen Vorteile gehabt gegenüber dem VfB. Intensive Läufe 11 gegen 15. Auch das ist beides nicht wirklich gut, aber eben auch nichts, was jetzt groß für Heidenheim spricht. Karten, beide bei 24, gleich viele Karten gesammelt. Platz 9, Faust im Gegner bei Heidenheim mehr, also 7 gegen 14, was das angeht. Und da hat die Bundesliga immer so eine extra Statistik gelistet, die ist auch irgendwie nur in der App listen. Also wenn du auf die Webseite gehst, findest du das gar nicht. Die höchste Eckballgefahr der Liga, die listen eine Prozentzahl, da ist Heidenheim mit über 90% und der VfB eben auch, haben wir auch angesprochen, Platz 17 vorletzter.
So, und wer sich daran erinnert, wie das Spiel in Heidenheim letzte Saison verloren ging, der wird sich daran erinnern, dass es Ecke-Kopfball war. Schöppner meine ich, der das 1-0 gemacht hat. Das ist auch die Art und Weise, ich meine, da machen sie in Heidenheim keinen Hehl draus, wie sie auch ihre Spiele angehen und gewinnen wollen. Standards rausholen, Ecke, Ecke, Ecke. Ich erinnere mich, dieses letzte Spiel in Heidenheim, jede Ecke, die wurde damals noch von Weste getreten.
Jede war gefährlich. Jede war gefährlich. Einzelne.
Ja. Da musst du sogenannte Brandfackeln, die in den Strafraum fliegen. Ja.
Deswegen umso besser, dass gegen Bern gar keine Ecke kassiert haben. Bilanz noch, ist natürlich recht kurz, haben auch schon ein paar Spiele angesprochen davon, komplett ausgeglichen. Es gab 3 Spiele bisher des VfB in Heidenheim. Ein Sieg, ein Unentschieden, eine Niederlage. Sieg natürlich prickerlos, Unentschieden waren 19-20 und 2-2. Und die Pleite letzte Saison, genau, Heimspiele genau das Gleiche. Heimspiel gegen Heidenheim auch, ein Sieg, ein Remis, eine Pleite, also insgesamt auch ausgeglichen, gefühlt aber eben immer eklig, haben wir schon angesprochen, bisschen auch eine Rechnung offen und Liga natürlich läuft jetzt nicht gut, Platz 16, das stellen sich bestimmt anders vor, aber Conference League sind ja wirklich ordentlich dabei, wenn sie ihre Aufgaben lösen, kommen sie da vermutlich auch noch weiter oder halt auch in diese Zwischenphase, ist ja genau das gleiche System wie in der Champions League auch und so ein bisschen ist keine richtige Spielerstory oder irgendwas, aber die Story zum Spiel ist, dass während der ersten Halbzeit, mitten in der ersten Halbzeit die nächste Pokalrunde ausgelost wird.
Ach, da war ja was.
Wenn die Statistik liefert, müsste ein Sieg rauskommen, richtig? Ja, es gab einen Sieg damals in Zweitliga-Zeiten, danach ein Unentschieden und dann zur letzten Niederlage an der Brenz, dann müsste jetzt ja wieder ein Sieg.
Nach der Abfolge ist richtig, ja.
Ja, das wird ein spannender Sonntagnachmittag, wo auch
folgen Sie mir für weitere Statistiktipps.
ja. Jetzt macht Felix sein Handy wieder zu und wir, für diese Statistik brauchen Sie übrigens gar kein Jamba-Spar-Abo, aber das nur am Rande.
Hattest du den Frosch?
Ich hatte die Partybiene.
Bist auch mehr der Typ Partybiene, ehrlich gesagt, stimmt.
Danke. Spieler, auf die es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt, ist unsere nächste beliebte Kategorie und ich würde einfach mal direkt starten, weil ich denjenigen rausgesucht habe, der wirklich so ein bisschen Captain Obvious Take ist. Paul Wanner, der absolut begehrte, talentierte Spieler in Reihen der Heidenheimer, ist so, glaube ich, so ein bisschen mit Tom Bischoff derjenige, der sich vermutlich irgendwann raussuchen kann, bei welchem Verein er dann irgendwann mal agiert und seine Karriere fortsetzt. Ein Riesentalent, hat sich schon in Saisonauftakt, gerade wir hatten es ja mit 3 Siegen gestartet, Conference League Playoffs hatten sie gegen BK Häcken aus Schweden, da ist er besonders aufgetrumpft, hat er auch noch einen Doppelpack geschnürt. Also, lange Rede, kurzer Sinn, ein unfassbares Talent, was die Heidenheimer gewonnen haben, um einfach ihn weiterzuentwickeln und das könnte wirklich auf ein Perfect Match hinauslaufen. Definitiv ein Spieler, von dem wir nicht nur jetzt hören werden, sondern auch noch in naher Zukunft, da bin ich überzeugt.
Da haben wir ja fast einen Overload, ne? Jetzt haben wir Wanner, die kommen, ein Bischof kommt, der ständig in Gesprächen ist, oder in jeder News quasi redet über Bischofen, wo geht er hin? Und eigentlich hast du schon welche, die da auch die nächsten Jahre machen, mit einem Musiala und mit einem Wirtz, also spannende Position. Ich bleib bei Talent gehe aber zu einem, der vielleicht schon seit ein, zwei Jahren über dem Begriff Talent hinaus ist, Niklas Dorsch. Hat schon viele Spiele gemacht, glaube 10 Bundesliga-Spiele, nicht 100% Stamm, deswegen auf die Gefahr, dass er nicht Startelf spielt, aber zumindest kommt er vielleicht rein. Eben da halt auch so ein bisschen sinnbildlich gewählt, 3,5 Millionen vor der Saison gekommen, war schon mal bei Heidenheim, jetzt eben der Rückkehrer, auch damit der teuerste Transfer, 3,5 Millionen, und es zeigt einfach nochmal ein bisschen, dass sie halt nicht die großen Mittel brauchen, sondern ein bisschen anders agieren, einfach noch ein bisschen andere Nummer ist. Wir haben ja schon gelobt, Frank Schmidt, der komplette Verein ist ja nicht nur er, aber natürlich zum großen Teil, Anteil er. Deswegen das so ein bisschen sinnbildlich die Wahl auf Niklas Dorsch, aber trotzdem einer, der auch im Mittelfeld eklig ist, der die Hölle heiß machen kann. Deutschland U21, Europameister 2021 noch. Also schon ein interessanter Mann, aber ich bin gespannt, ob er Startelf spielt oder nur ein paar Minütchen kriegt.
Benedikt Gimber, Abwehrchef. Geschwindigkeitsprobleme, vor allem im Umschalten. Das sind aber nur zwei Nebensächlichkeiten, weswegen ich ihn ausgesucht habe. Eigentlich habe ich ihn ausgesucht, weil ich Fan von ihm bin. Ich habe den, glaube ich, schon spielen sehen hier in Stuttgart auf dem Einser und im Schliens, als er noch U17 Bundesliga war. Damals war er auch schon Kapitän, aber in Hoffenheim. Ist dann auch in Hoffenheim zum Profi geworden, aber nie so der richtige Durchbruch. War zuletzt, glaube ich, in Regensburg auch und so. Ja, ich verfolge den einfach schon sehr, sehr lange. Und mag den, weil es ein Typ ist, der vieles vereint, was ich einfach gut finde. Es ist ein Typ, der hat jetzt nicht unbedingt die technischen Qualitäten, um Bundesliga zu spielen. Aber er hat das Mindset und die Eier. Und das mag ich, ja, wenn es jemand schafft mit so. Ich war auch früher Fan, als 1996 Deutschland Europameister wurde, haben alle Möller abgefeiert oder Sommer. Ich war Fan von Dieter Eils.
Ja, das war mir klar.
Dieter Eils war der Beste in dieser Mannschaft. Ja, ein Hund, der Ostfriesen-Alemau. Ja, ein völlig unscheinbarer Typ, Halbglatze, aber ein wahnsinnig geiler Kicker, der sich einfach aufgeopfert hat für die Mannschaft, für andere und ein Monster war, was Mentalität angeht. Ja, nur deswegen hat er es so weit gebracht. Und Ähnliches gilt für Bene Gimber und deswegen mag ich den und deswegen ist er mein Spieler, auf den es ein besonderes Augenmerk zu richten gilt.
Da macht er das Ding rund. Sind wir bei der Personalsituation und ich komme mir langsam vor wie so ein Leierkastenspieler, aber ich frage es trotzdem nochmal, Philipp. Jamie Leveling, wird das noch was?
Nein. Und zwar nicht unbedingt, weil es nicht reichen würde. Ich könnte mir vorstellen, dass er zumindest auf der Bank Platz nehmen könnte. Aber das hatte ich auch schon im Champions League Frühstück in unserem Stream, dem Countdown zum Spiel auf YouTube, den ihr alle hoffentlich schon gesehen habt. Wenn nicht, guckt es euch bitte noch an. Hat uns großen Spaß gemacht, auch wenn die Brezel nicht gut war.
Ja, damit warst du nicht zufrieden.
Nein, war ich nicht zufrieden. Das muss sich ändern auch. Das geht so nicht weiter.
Jetzt haben wir da aber auch Probleme, gell?
Jetzt lass mich, ich biege gerade falsch ab. Moment bitte.
Leveling war das Stichwort. Personal.
Ich glaube, die werden dieses Risiko nicht eingehen. Ja, weil momentan steht der VfB ja wirklich ordentlich da. Er hat keinen absoluten Super-Need, sowohl UNAF als auch Leveling jetzt ins Feuer zu schicken. Also lass die Jungs lieber in aller Ruhe Aufbautraining machen, lass die konzentriert arbeiten, lass die vielleicht auch nochmal einen Härtetest machen in einem internen Trainingsspiel, das es ja regelmäßig gibt, ob gegen die U21 oder die U19. Und dann kommen sie am Januar zum Restrundenstart wie Kai aus der Kiste und dann ist auch die, sag ich mal, die Chance größer, dass sie dann auch im Idealfall verletzungsfrei bleiben und nicht wie UNAF sich nochmal das gleiche Ding holen, weil sie im Training zu viel Gas geben, ja. Und
ich glaube nämlich, dass genau diese UNAF-Nummer eine Lehre war. Und auch wenn es dann die Verletzung von Jamie Leveling ereignete, sich am 1. November in Leverkusen. Und da war erstmal von einem kleinen Muskelfaserriss die Rede. Und einigen Wochen, jetzt siehst du, das sind eigentlich fast schon 2 Monate, ne? Also selbst da musst du einfach aufpassen und lieber ein bisschen Zeit lassen, als dass sowas passiert.
Ich finde auch, da hat sich was geändert, ganz grundsätzlich im Business. Früher hat man bei Muskelverletzungen von sehr kurzen Ausfallzeiten immer nur gesprochen. Es war auch meistens so. Jetzt kann man natürlich da Vermutungen anstellen, warum die bloß so kurz waren. Ja, ich möchte jetzt aber nicht in dieses Riesenfass aufmachen, das dahinter steht. Ihr könnt euch alle denken, was es ist, und es fängt mit D an, das Fass. Aber ich finde es gut, dass man da eher auf die Bremse dreht und den Athleten ausheilen lässt, ja. Und dann gucken wir, wie wir gemeinsam wieder angreifen, wenn alles wieder richtig beieinander ist. Und das wird im Januar soweit sein.
Das Spiel 1. FC Heidenheim gegen den VfB Stuttgart geht wie aus, Herr Mahler?
Ich hatte tatsächlich vor der Folge noch keinen Tipp stehen. Ich habe meistens einen stehen, weil es wieder so ein Spiel ist, es ein bisschen Bremen-mäßig nach Unentschieden schreit. Aber ich will da kein Unentschieden sehen. Deswegen gehe ich auf ein 1-3, lange knapp 1-2 und dann kriegen sie vielleicht nochmal einen Konter.
Okay. Ich sag Heidenheim 0, Stuttgart 1.
Wäre auch meiner gewesen, aber jetzt muss ich dann die goldene Mitte nehmen und nehme ein 1-2. Denn ein Tor fängt sich der VfB immer, das hat schon fast mehr Tradition als, ihr könnt den Satz selber vollenden.
Ja, wird auf jeden Fall ein sehr interessanter Sonntagnachmittag. Felix hat es vorher angesprochen, nicht nur mit dem Bundesligaspiel, sondern auch mit der Pokalauslosung, wo wir natürlich gespannt drauf achten werden, was die denn ergibt. Und dann, wie immer, ihr wisst Bescheid, Däumchen hoch, Herzchen, Sternchen.
Ja, oder einfach ansprechen. Also Felix und ich haben gestern die Erfahrung gemacht, mehrfach im Gazi-Stadion, fand man natürlich ganz toll. Direkte Ansprache von Hörern mit viel Lob, aber eben auch Tipps, was wir vielleicht noch anders oder besser oder mit reinnehmen könnten und so weiter. Richtig, richtig gut. Oder per Mail, so wie der Felix, der mir heute Morgen, glaube ich, erst eine Mail geschrieben hat oder gestern Abend noch, ich habe es nicht genau gesehen, in der Uhrzeit. Und darauf einging, dass es eine schlechte Performance von mir fand, dass ich den Herrn Kohn nicht kannte, den Joker-Doppeltorschützen aus den 90ern. Dafür hat er mir, bleibt auch so, ich habe ihn jetzt zwischenzeitlich noch nicht die Zeit gehabt, das zu googeln, aber danke erstmal dafür, für den Hinweis, ich werde das tun. Und großes Lob gibt's auch von mir in dem Fall an den Mailschreiber, an den Felix, denn er hat mir ein wunderbares Stück Fußball-Trash mit auf den Weg gegeben, nämlich der Martin Driller, der auch schon von der Bank kommen 2 Tore gemacht hat. Der war mit Regina Halmich zusammen. Ja. Das ist was, also nehme ich mit. Ja, wird mich nicht mehr vergessen.
Egal ob auf elektronischem oder auf persönlichem Wege, diese Begegnungen sind wirklich die besten. Ich hatte eine tolle beim Heimspiel gegen Union auf dem Herrenklo, als plötzlich neben mir ein junger Mann stand und sagte: Letzte Folge hast du gar nicht Dinamo Zagreb gesagt. Okay, ja, das so freut uns sein. Wirklich. Wir freuen uns, dass wir euch mitnehmen können, auch jetzt, vor allem natürlich in diesen tollen Zeiten. Und weil das so eine tolle Woche und weil es so ein tolles Spiel war, zum Abschied, zum Abschluss nochmal, Mario Rieker, The Zone, 5-1 gegen Bern. Genießt es und bis nächste Woche.
Champions League Abend zu Bad Cannstatt. Das Neckarstadion fiebert dem ersten Heimsieg des VfB in dieser Königsklassensaison entgegen. So es dann auch in der K.O.-Runde weitergehen soll, sind diese 3 Punkte Pflicht. Mittelstädt nicht komplett konsequent, wieder einer frei im Rückraum. Lukas Lacomi. 1-0 für die Gäste. Jetzt Wagnermann, der eigentlich einen guten Laufweg macht. Ball kommt jetzt zu ihm, er hat immer noch viel Platz in den Rückraum und da ist der Ausgleich. Angelo Stiller bricht Linien durch Pässe und netzt zum 1-1 für den VfB. Ah, Ball im Tor aus. Schiri lässt erstmal weiterlaufen. Mio trifft und jetzt der Linienrichter doch in Richtung Mittellinie unterwegs, was immer ein Zeichen dafür ist, dass er es zählen lässt. Und jetzt auch der Schiri mit der Geste zum Mittelkreis. Stuttgart führt fürs Erste. Jetzt kommt sie in den Rückraum. Führig! Oh, Führig unterschätzt den Ball und es kommt dann trotzdem nochmal gut in den Zweikampf. Gefällt mir ausgezeichnet. Genauso wie Mignon. Und da hinten ist Joshua Wagnermann. Demirovic glaubt auch noch an seinen Treffer, bin ich mir sicher. Vielleicht macht ihn als erstes aber Keitel. Stuttgart 5, Bern 1.
Podcannstatt, der Mein VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.